Also guten Beispiele sind für mich die vielleicht einfach leiser sind, die dann nicht so sichtbar sind, aber die gerne sichtbarer sein dürfen, und einfach sagen, ich habe ein normales Leben und bin aber ganz zufrieden damit eigentlich. Bin angestellt, habe ein Kind, habe zwei Kinder, habe drei Kinder, wie auch immer, und bin total zufrieden damit und lebe meinen Traum, weil ich eine Familie habe. Sowas. Also sowas in der Art irgendwie, und habe vielleicht auch einen Job, der ganz gut dazu passt, und bin ja einfach zufrieden.
Hallo und herzlich willkommen zu Partnerschaftsbonus, dem Podcast für Väter und werdende Väter, die eine gleichberechtigte Beziehung wollen. Hier spreche ich mit Vätern, die sich dafür entschieden haben, die vielen Aufgaben rund um Kindererziehung und Haushalt in ihrer Beziehung gleichberechtigt aufzuteilen. Sie erzählen mir, warum sie das machen und was sie daran schätzen. Sie erzählen mir aber auch von den Schwierigkeiten, die sie hatten und die sie noch haben. Und sie geben Tipps für andere Väter, die sich zu Hause aktiver einbringen wollen. Mein Name ist Matthew und ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu Folge 5. Worum geht es heute? Heute geht es, könnte man vielleicht sagen, um die Basics, also Sachen, die sich ziemlich einfach anhören, bei denen es aber gar nicht so einfach ist, zu gucken, dass man die immer wieder macht. Ja, mein Gast heute ist Jens, und Jens ist jemand, der schon lange, bevor er Vater wurde, sich mit Fragen zur unbezahlten Care-Arbeit sich auseinandergesetzt hat. Genau, und er hat auch viele interessante Tipps und Ideen, die, ja, genau, ziemlich einfach sich anhören, aber ganz viel bewirken. Zum Beispiel, dass man die Familie immer wieder priorisiert. Oder dass man sich nicht so sehr mit anderen Familien vergleicht. Und dass man schaut, dass man ein paar gute Freunde hat, mit denen man offen über Sachen reden kann, auch nachdem man Eltern geworden ist und es gefühlt gar keine Zeit für Freundschaften gibt. Genau, alles ziemlich einfache Sachen, aber man braucht immer wieder daran zu arbeiten, dass man diese Dinge auch wirklich hat. Genau, wir reden auch über das Thema Älterwerden und darüber, was Gleichberechtigung mit Altersarmut zu tun hat. Und ich habe ein paar Links in die Shownotes gepackt, falls ihr euch zu dem Thema weiter informieren möchtet. Genau, wenn ihr die bisherigen Folgen kennt, habt ihr vielleicht gemerkt, dass ich nicht das übliche Mikro habe heute. Das Mikro befindet sich in einem Umzugskarton irgendwo zwischen Berlin und Ostengland. Ja, wir sind nämlich seit der letzten Folge ausgewandert und ich wollte jetzt nicht noch 3 Wochen warten, bis die Umzugskartons ankommen für die nächste Folge. Deswegen, genau, hört sich gerade ein bisschen anders an, als ihr das gewöhnt seid. Genau, aber der Podcast geht weiter. Bis auf die nächste Folge, die wurde schon in Berlin aufgenommen, werden es dann voraussichtlich digitale Folgen. Aber genug gelabert, es geht jetzt weiter mit dem Gespräch mit Jens. Ich freue mich und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Ja, hallo Jens. Herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Hallo Matthew.
So, ja, wir nehmen heute auf. Es kommt wahrscheinlich in ein paar Wochen geht's raus, aber es ist eben der Tag nach dem Hitzetag Anfang Juli. Wie war es bei euch? Ihr seid ja im Süddeutschland. War es dann ultra heiß da?
Ja, absolut. Also ich glaube, das nimmt sich gerade nicht so viel in Deutschland, außer an den Küsten vielleicht. Da ist es ein bisschen kühler und ein bisschen mehr Wind. Aber sonst war bei uns ja auch so eine wahnsinnige Hitzeglocke. Und ja, es war richtig heiß. Aber gestern Nacht hat es geregnet.
Mhm. Ja, bei uns immer noch nicht, hier in Berlin kein Regen. Also ein paar Tropfen heute Morgen, aber ja, bei uns, also die Wohnung ist auch unterm Dach und haben alles getan gestern, dass es nicht zu heiß wird, aber es ist trotzdem ganz, ganz heftig. Ja, wir werden einfach schauen heute, während der Aufnahme ist es gar nicht so schlecht, dass wir digital sind, weil bei mir ist es wirklich so ein zum Schwitzen heiß und natürlich mit allen Fenstern zu, dass die Tonqualität nicht drunter leidet mit der Straße vor uns, aber ja, es wird warm werden, denke ich mal, während der Aufnahme. Ich wollte als erstes dich fragen, weil du bist jemand, der auch schon lange bevor du Vater oder Elternteil geworden bist, dich für das Thema Care-Arbeit und Care interessiert hast und auch da auch sehr aktiv warst. Einfach, ja, so, wie kam es dazu für dich? Ich glaube, viele Menschen, viele Väter machen sich erst ein bisschen später Gedanken dazu. Also was für ein Vater oder möchte ich sein? Welche Rolle sollte Care-Arbeit in meinem Leben spielen? Und man passt sich natürlich auch ständig an. Aber bei dir ging es vielleicht früher los und ich wollte ein bisschen, ja, einfach fragen, wie kam es dazu und wie war das dann für dich der Weg dahin?
Sehr gute Frage. Also immer gar nicht so leicht, sowas zu beantworten. Also ich habe natürlich auch ein paar Gedanken schon mal dazu gemacht, irgendwie auch in der Vergangenheit. Also wie es dazu gekommen ist, es hängt, glaube ich, immer mit der Erziehung auch zusammen, irgendwie, dass du einfach auch Vorbilder hast, irgendwie in der eigenen Familie. Und das müssen ja gar nicht mal unbedingt Eltern sein. Das können ja irgendwie auch Großmütter sein oder praktisch dann, die praktisch dann ja vieles allein machen irgendwie und auch gut machen. Oder du bist dann Kind und siehst das, nimmst das wahr. Oder eine Tante oder so, die besonders ja tough ist oder so. Ich glaube, das ist, glaube ich, so der Ursprung. Also bei meiner Mutter, klar, Mutter, Vater, sozusagen die nächstliegenden Verwandten, da kannst du natürlich auch mal vieles so abschauen. Meine Mutter hat, also das kann ich natürlich dann sagen, hat immer gearbeitet zum Beispiel. Aus dem Grund war das immer sozusagen auch so ein für mich so ein Vorbild. Also früher war es natürlich tatsächlich noch ein bisschen anders und ist ja nach wie vor vorhanden, leider, dass es so patriarchalisch aufgebaut ist. Aber damals, meine Mutter hat an sich immer gearbeitet. Sie hat immer einen Job gehabt, hat eine Ausbildung gemacht und hat gearbeitet. Dadurch war für mich stand das immer fest. Also Frauen arbeiten ganz normal, also nicht nur in der Care-Arbeit, sondern sie haben darüber hinaus einen Job und arbeiten. Und das ist auch vollkommen okay. Und Männer genauso. Also das war immer schon, wahrscheinlich war das früheste Vorbild für mich. Und dann hängt es natürlich damit zusammen, mit wem du dich so umgibst. Ne? Also ich meine, ich habe früher auch, glaube ich, mit Menschen mich immer umgeben, ob es dann in der Schule war oder dann auch später im Studium, die natürlich so ähnlich vielleicht drauf waren und auch was Emanzipation anbelangt, irgendwie auch einfach gesagt haben, okay, wir wollen sozusagen das uns aufteilen, wir wollen da sozusagen zu gleichen oder zu ähnlichen Teilen uns einbringen, irgendwie bei Familie, wenn das mal irgendwann der Fall ist. Das war natürlich damals noch nicht der Fall, sondern das war eher theoretisch dann, aber ich glaube schon, dass das einfach auch so diese, wie heißt es so schön, Sozialisation ist, ne? Dass praktisch in der Kindheit, in der Jugend, dann auch später so im Studium und so weiter, dass du mitbekommst, wie andere das machen und die auch immer was, ich habe mir immer was abgeguckt, wahrscheinlich auch immer so ein bisschen geguckt, aber wie machen das andere und was läuft da vielleicht gut, was läuft da auch nicht so gut, und so hat es mich auch immer interessiert, da irgendwie eine gute Aufteilung hinzubekommen mit eigenen Kindern. Hm.
Ja, das, ich muss gerade denken, dass typischerweise wird ja die unbezahlte Care-Arbeit erstens mit Eltern assoziiert, die Kinder betreuen, dann vielleicht Pflege von Familienangehörigen, auch mit Menschen, die aufgrund von Krankheiten extra Betreuung brauchen. Aber man kann es auch viel globaler denken und sagen, auch auf Freundschaften. Also wenn wir füreinander da sind und manche nennen es Beziehungsarbeit, auch um diesen Begriff, diesen Arbeitsbegriff leicht anders zu betonen, dass viele Sachen, die wir füreinander machen, damit es allen gut geht, damit die Bürden dann geteilt werden, kann auch im weitesten Sinne auch als Care-Arbeit wahrgenommen werden und in den Mittelpunkt gestellt werden.
Ja. Also ich sehe es ganz genau. Ich meine, wie gesagt, du nimmst ja, also ich glaube, das machen alle Menschen, dass sie irgendwie was aufnehmen von anderen und so weiter. Und das ist ja immer wichtig, dass es dir dabei gut geht. Also es gibt sicher Menschen, die müssen ganz viel arbeiten in ihrem Hauptberuf, um Anerkennung zu bekommen. Anders kann ich es mir meist nicht erklären, weil sie ja auch sozusagen gesundheitliche Dinge dann nicht sehen oder so oder zu spät sehen, dass sie irgendwie ganz viel arbeiten, um dann eine Bestätigung zu bekommen. Aber ich glaube, wir sind mittlerweile in so einer Zeit, dass alle Menschen sich an sich ab einem gewissen Alter, was ich dann immer so denke, sich auch so ein Stück weit hinterfragen können und auch fragen können, also was kann ich an mir verändern, also wie kann ich mich sozusagen weiterentwickeln, und das ganze Leben ist ja irgendwo eine Weiterentwicklung, und was kann ich von anderen mir abschauen, was kann ich von anderen mitnehmen, was du sagst, also wie kann ich mir so meine Wohlfühloase schaffen? Also welche Menschen tun mir gut? Das kann ja auch in der Familie sein. Also nicht alle, auch wenn es Familie ist, alle Menschen aus der Familie müssen einem gut tun, sondern es können ja auch dann Freunde, Bekannte sein, natürlich auch Verwandte, aber Und Freunde, Bekannte suchst du ja meist aus. Und da weißt du ja auch dann, die tun mir gut. Mit denen kann ich gut über alles reden. Also ich glaube, sowas ist dann auch ganz, ganz wichtig, dass du da wahrscheinlich schon die Freunde hast, ob es dann irgendwie einer ist, ob es zwei, drei oder vielleicht vier sind, zu viel sollten es wahrscheinlich sein, mit denen du auch über ja so Dinge reden kannst, wie über Familie. Ne? Also wie macht ihr das denn eigentlich? Oder wie stellst du dir das vor mit Erziehung? Das ist natürlich schon sehr wichtig und sich da auch rechtzeitig Gedanken drüber zu machen. Also wenn die Familie dann da ist oder wenn die Kinder dann da ist, dann machst du es natürlich. Wichtig ist natürlich dann vorher, sich da schon ein paar Gedanken zu machen. Und ich glaube, das ist ganz gut, in so eine Vorbereitung zu haben.
Ja, das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Ne? Irgendwann ist Theorie oder Vorbereitung vorbei und dann in dem Fall Elternschaft ist auf einmal da, ist dann da. Wie war es für dich dann, also als jemand, der viel mit diesen Themen sich beschäftigt hat, dann selber ein Vater und Elternteil zu werden?
Es ist ja trotzdem überraschend, es ist nicht plötzlich, aber du hast ja dann, also in der Regel sind es dann 9 Monate, manchmal länger, manchmal kürzer, aber es ist natürlich trotzdem überraschend, weil es was anderes ist. Also es ist gar nicht vergleichbar, also auch wenn du praktisch andere Kinder erlebst, also ob das von Freunden ist, von Bekannten oder Verwandten, das ist dann doch was ganz anderes, weil du natürlich, wenn du ein eigenes Kind hast, also dich ganz anders darum kümmerst, natürlich ist ja Logo, dass du einfach ganz anders deine Zeit einsetzt, dass du ganz anders für das Kind da sein möchtest und so weiter. Und ich glaube, das ist sehr schwer, sich darauf vorzubereiten, weil das ist ja so eine emotionale Geschichte, die viel tiefer liegt, die wahrscheinlich archaisch ist, dass du dich einfach kümmern willst, dass du dich also um dein eigenes Kind dann irgendwie auch kümmern möchtest und ist ja irgendwie auch klar. Das ist natürlich was ganz Neues. Ne? Also ich weiß noch, also wie das dann war, also nach der Geburt unseres ersten Sohns, also wo ich dann auch so dachte, also es war dann so in der Nacht, dass ich ich war bei der Geburt dabei und aus dem Krankenhaus kam und dann allein nach Hause ging zu unserer Wohnung und meine Frau blieb dann in der Klinik mit unserem Sohn und ich dachte so, jetzt bin ich Vater irgendwie. Dachte ich so, es ist irgendwie so, es war so surreal irgendwie auch. Ich weiß ja, wann die Geburt war, aber es war natürlich im Sommer. Ich glaube, es hatte auch geregnet, glaube ich, so ein bisschen. Und es war eigentlich so ein ganz schöner Sommerabend, hatte es, glaube ich, so ein bisschen abgekühlt, geregnet, bin ich so zurückgegangen zu Fuß und dachte so, oh, jetzt bin ich Vater. Und das war eben so wirklich so ein bisschen einfach, also sehr surreal, das so wahrzunehmen und dann so zu überlegen und so nach dem Motto, ja, die anderen wissen das jetzt vielleicht auch gar nicht irgendwie, auch so jetzt in der Nachbarschaft, aber klar, die haben natürlich gesehen, dass meine Frau schwanger war und dass sie wahrscheinlich bald ein Kind bekommt, aber dass wir Eltern werden, aber trotzdem war es dann auf einmal da, ne? Und dann hat sich natürlich vieles verändert und du kannst ja noch so viel Ratgeber lesen, du kannst noch so viel Freunde fragen, Bekannte und Verwandte, aber du kannst dich natürlich nicht darauf vorbereiten, wie es dann ist, wenn das Kind dann wirklich da ist, ne? Und wenn es dann wirklich so ist, wie es ist und du es auch erstmal kennenlernen musst, ne? Natürlich, das ist ja wirklich so ein, was wir auch vielen mittlerweile wünschen, die dann auch Kinder bekommen, also erstmal so ein gutes Kennenlernen. Das hätte ich früher gar nicht gemacht, dass ich es gewünscht habe. Mittlerweile wünsche ich das immer, das sagt meine Frau auch mal. Also gerade am Anfang ist es ja wirklich so eine sich einander kennen, also würde ich das Kind erstmal kennenlernen, ne? Und wenn es dann Zwillinge sind, dann die beiden kennenlernen oder Drillinge, aber dass du erstmal das, also auch wenn das Kind sozusagen natürlich die Stimmen kennt und das Kind sozusagen auch würde ich dann irgendwann natürlich irgendwie auch Gesichter erkennt und auch Mutter natürlich gut kennt, Vater und so weiter oder würde ich Eltern, aber es dauert trotzdem erstmal so, sich richtig gut kennenzulernen, ne? Und das diese Zeit sich zu geben und sich darauf einzulassen, also das ist natürlich ganz, ganz wichtig und finde ich auch total wichtig, dass dann sozusagen beide dann da sind, ne? Also unabhängig jetzt von den Geschlechtern, was es auch dann für Ehen sind, wichtig ist, dass dann beide dann sich die Zeit nehmen, auf jeden Fall für das Kind dann da sind und gerade in dieser Kennenlernzeit, gerade in dieser ersten Zeit, finde ich enorm wichtig.
Gut. Hattest du das Gefühl, dass als Papa oder nicht gebärdender Elternteil dieses Kennenlernen, diese Bindung sich anders gestaltet als die Person, die 9 Monate lang ein Baby in sich getragen hat?
Also natürlich, also es gestaltet sich auf jeden Fall natürlich anders, weil du, also du hast natürlich auch die Beziehung, du kannst natürlich jetzt platt gesagt eine Hand auf den Bauch legen und kannst das Kind spüren, also sowas beispielsweise, und dann drückt es auch mal dagegen
Schluck
und so weiter.
auf.
Das sind, ja, das ist,
Bei uns
sowas
war
gibt's natürlich
Schluck
auch,
auf.
ja, Schluck auf, oder du spürst das Kind, weil es dann dagegen drückt, und dann denkst du, also du hast ja schon so eine Beziehung. Natürlich ist es dann immer noch so unwirklich, weil du das, also auch wenn das praktisch schon praktisch, ja, Millionen, hätte ich fast gesagt, aber also Jahrtausende auf jeden Fall so ist, dass es Menschen gibt, die so praktisch dann zur Welt kommen, aber trotzdem ist es natürlich, es ist einfach was Besonderes natürlich. Und wenn es dann das eigene Kind ist und du kannst es dann irgendwie fühlen, spüren, aber du bist natürlich nicht die Person, die es dann zur Welt bringt, dadurch ist es anders, natürlich ist es anders, aber ich sag mal so, die Liebe ist wahrscheinlich genauso groß, die kann größer sein, die kann ähnlich groß sein, die kann kleiner sein, aber also für mich war es zumindest. Da steht fest, dass sozusagen die Liebe für unsere Kinder wahrscheinlich genauso groß ist wie jetzt von meiner Frau zu den Kindern eben auch so, auch wenn sie natürlich geboren hat, und das ist natürlich ein anderer, was ganz anderes ist eben auch so, und auch körperlich natürlich einfach eine viel größere Anstrengung, und ja, klar.
Und ich glaube, bei der Teil dieser Bindungsgeschichte war die Anmeldung der Geburt. Das war dann ein Teil des Prozesses.
Wie meinst du die Anmeldung der Geburt?
Das ist also dieser Verwaltungsakt,
Ach so.
glaube ich, ne? Dass
Ja, genau, das, also du
diese
meinst jetzt,
Akte auch dazu gehören.
genau, den Namen sozusagen anzumelden,
Ach
sorry.
so, sorry.
Genau, ja, genau, den Namen dann anzumelden, das war dann ja ein bisschen lustig eben auch so, weil das war dann, also das war richtig behördlich, verwaltungsmäßig dann in Berlin, dass da wirklich damals sehr lustig war, weil da natürlich dann auch schon Menschen saßen, ich kann ja auch sagen, was war in Kreuzberg, die dann tatsächlich auch schon ja ein zweites oder drittes Kind bekommen haben, dann teilweise das jeweilige Kind, was sie jetzt gerade geboren hatten, auch mitgebracht haben. Es waren dann Mütter, Väter, war bunt gemischt eben auch so. Und ich dann praktisch einen netten Taxifahrer kennengelernt habe, der auch das erste Mal Vater geworden war damals, und dann auch natürlich ganz euphorisiert war. Und du bist ja auch so euphorisiert. Das war dann, ich bin mir gar nicht mal ganz sicher, ob es dann, glaube ich, nicht den Tag nach der Geburt, war dann 2 Tage, du hast so ein bisschen Zeit dann. Und ist auch wieder so lustig, weil im Krankenhaus hast du ja schon einen Namen, den du dann gibst eben auch, und hast du sozusagen den Namen schon es war praktisch, es war so ein, genau, ich habe überlegt, also am Bettchen ist so ein Blödsinn, weil er war ja praktisch im Bett bei der Frau, aber das war früher, glaube ich, so in den 70ern, in so einem Film wird das mal so gezeigt, dass die Kinder dann in so kleinen Betten liegen und dann da die Namen dran sind. Aber er war natürlich im Bett mit meiner Frau dann, unser Sohn, und dann hat er praktisch dann ich nenne ihn mal so Anhänger, heißt natürlich anders, so ein Bändchen, wo der Name drauf stand. Und da hast du ja schon einen Namen, aber wenn du dann sozusagen auch einen zweiten oder dritten Namen noch haben willst, dann hast du natürlich noch mehr anzugeben. Aber das Lustige ist natürlich, dass, glaube ich, viele, weil sie so aufgeregt sind, so euphorisiert, dass einfach so viel, dass so emotional ist, dann auch falsche Namen angeben und die dann für immer feststehen. Also dass, wenn du, weiß nicht, David irgendwie sagst, das Kind soll David heißen, jetzt als Beispiel, und schreibst es mit E oder so, oder buchstabierst es falsch, dann bleibt es so stehen und du kannst es auch nie wieder ändern. Nach dem deutschen Namensrecht, weil du diesen Namen so angegeben hast, und das ist einfach so, ja, so lustig, weil du bist in so einer außergewöhnlichen Lage, und hast ja noch, wenn du das erste Mal dann Vater oder Mutter bist, auch gar keinen Vergleich aus dem Mund. Du sitzt mit vielen anderen Leuten zusammen, musst stundenlang warten, hoffst, dass du an dem Tag noch drankommst, und hoffst dann, dass du den Namen noch sozusagen richtig im Kopf hast, wenn es mehrere Namen sind, und richtig angibst und richtig den Stift führen kannst oder so. Ich glaube, ich habe es auch selbst, ich glaube, es war handschriftlich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber dass du auch richtig den Stift führen kannst und nicht zu sehr zitterst oder so, und dann trägst den Namen ein und hoffst, dass es ja richtig ist und dann auch so bleibt und ja, alles korrekt ist und so weiter, aber das ist natürlich dann so ein Verwaltungsakt, ne? Und das ist, könnte, glaube ich, leichter sein. Es gibt sicher ganz, 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 ganz tolle politische Ämter, die das auch deutlich besser machen, kann ich mir auch vorstellen, oder die es vielleicht auch schon verändert haben, ist ja schon ein paar Jahre jetzt her, wo ich dann da war. Also.
Es gibt ja, es gibt einfach so viele Sachen, die man bedenken muss rund um Geburt und zur Welt kommen. Und etwas, was ich beim ersten Kind überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, vielleicht lag es teilweise, dass ich erst 10 Jahre in Deutschland war und das vielleicht nicht früher kannte, war die Erziehungszeiten. Beim ersten Kind, ich glaube, wir wussten nicht, dass es überhaupt nicht mal, dass es sowas gab. Und dann, ich glaube, bis wir ein zweites Kind bekommen haben, hatten wir es auf dem Schirm oder ich habe mich informiert oder ich habe irgendwas dazu gelesen und war so, aha, Erziehungszeiten, okay, aber wenn wir beide das gleichberechtigt aufteilen, dann, dann ein bisschen weiter gelesen, du kannst die dann auch anrechnen lassen, aufteilen, beide Elternteile müssen schriftlich das bestätigen, aber es geht alles und dann wird es dann bei der Rentenberechnung berücksichtigt. Keiner hat mir das gesagt beim ersten Kind. Hattet ihr das auf dem Schirm? Und dass man das auch innerhalb von 2 Monaten oder so, also nicht lange hat, hattet ihr das auf dem Schirm?
Also wir haben es schon durchgespielt, wir haben es schon tatsächlich überlegt. Also es war dann noch so, das kam noch hinzu. Also das war dann natürlich nochmal eine andere Neuerung. Ich habe damals den Job gewechselt, eben auch so, das war praktisch dann vor der Geburt unseres ersten Sohns. Da habe ich gewusst, dass ich sozusagen den Job wechsle, hatte auch meines Wissens nach den Vertrag, muss ich an sich schon unterschrieben haben, den neuen Arbeitsvertrag unterschrieben und wusste eben auch, dass ich sozusagen einen neuen Job dann beginnen werde nach der Geburt unseres Sohns und das war natürlich so eine ganz neue Situation, also ein neuer Job und dann war klar, okay, ich werde sozusagen noch Vater im alten Job aber wir haben es schon durchgespielt, also meine Frau hatte damals auf jeden Fall einen besser bezahlten Job auf jeden Fall zu der Zeit, also in diesem Jobwechsel. Und dann war es auch so, dass wir das durchgespielt haben und dann auch gesagt haben, okay, also wir schauen uns das an und ich bin dann tatsächlich beim ersten Kind auch nur kurz sozusagen in Elternzeit gegangen. War ein bisschen schade, wenn der Wechsel später gewesen wäre. Also ich wäre auch gern länger in Elternzeit gegangen. Also ich hätte dann auch mir vorstellen können, irgendwie erst Monate später zu beginnen. Also weil ich ja auch gesagt habe, gerade diese erste Zeit ist natürlich unheimlich wichtig und war aber meist tatsächlich auch im Homeoffice. Also ist jetzt bei der Geburt unseres zweiten Sohns auch so gewesen. Also dadurch war ich immer dran. Also ich war immer in der Nähe, auch wenn es natürlich nicht so wie eine Elternzeit ist, wo du dann wirklich voll da bist, was ich dann auch sozusagen, was der große Unterschied auch ist, du arbeitest von zu Hause, bist im Homeoffice, aber musst trotzdem arbeiten, dann kommen zwar die Kinder vorbei und du sagst dann, jetzt halt mal ein bisschen leise oder so. Das ist natürlich dann was anderes. Wichtig ist da schon, dann die richtige Elternzeit zu nehmen. Aber beim ersten Mal war es auf jeden Fall so, Elternzeit praktisch genommen, jetzt von heute aus gesehen zu kurz, kam aber der Jobwechsel und wir haben uns darüber schon ausgetauscht und haben uns auch verschiedene Köpfe zugemacht oder uns überlegt, was da am besten ist irgendwie, aber sind dann sozusagen dazu gekommen, dass dann meine Frau länger in Elternzeit war. Das passte auch gut, auch im Nachhinein.
Gibt es irgendwas, wenn du jetzt zurückdenkst, ist jetzt eine Weile her, gibt es Aspekte von dieser Zeit, die vielleicht, dass es dich überrascht hat, dass es nicht so einfach war oder was vielleicht anders gekommen ist, als du es dir vorgestellt hattest?
Ja gut, wir sind damals auch umgezogen dann, also das stand dann auch fest. Ich überlege gerade, wann das dann fest ist. Es war wahrscheinlich 2019 stand es fest. Also es ging dann darum, also wir haben verschiedene Wohnungen besichtigt in Berlin auch so und hatten auch so dann gar nicht so viele andere Leute vor uns, weil wir in einer Wohnungsgenossenschaft wohnten und dadurch gab es dann bestimmte Wohnungen, wo wir dann wirklich an zweiter Stelle standen, aber eben nur an zweiter Stelle oder dritter Stelle und einmal waren wir ganz knapp davor, eine Wohnung zu bekommen und als wir die dann nicht bekommen haben, also ich weiß gar nicht, wie viel wir dann angeschaut hatten, also unsere Wohnung war zu klein geworden. Wir wussten, wir bekommen sozusagen ein weiteres Kind und die Wohnung war top gelegen und alles schön und gut, aber wir hatten eben keinen, es waren 2,5 Zimmer, wir hatten kein weiteres Zimmer, eben auch uns fehlte also sozusagen ein Zimmer. Und dann mussten wir überlegen und haben einfach wirklich händeringend versucht, da was zu finden, aber es funktionierte nicht und dann haben wir natürlich sozusagen auch mit Kindern sozusagen diese Umzugsvorbereitung begonnen. Ich glaube, wir hätten es gar nicht anders machen können. Also es war natürlich sozusagen immer in den normalen Alltag eingebaut. Ne? Wir mussten Dinge organisieren, wir mussten dann irgendwie mit einem Umzugsunternehmen sprechen, wir mussten einfach gewisse Dinge regeln und trotzdem musste alles andere normal weiterlaufen. Ne? Also meine Frau hat gearbeitet, ich habe gearbeitet, unser Sohn wurde betreut von der Tagesmutter und aber das lief im Normal weiter und dann kam der Umzug und das haben wir eigentlich durch so ganz gut gemacht. Also wir haben natürlich gehofft, dass unser Sohn dann in dem neuen Ort einfach gut sich ja sozusagen ja gut irgendwie ankommt irgendwie, ne? Also dass Freunde findet und so. Und das war natürlich gerade in der Corona-Zeit dadurch, war das natürlich relativ schwierig, dann irgendwie neue Leute kennenzulernen.
Wann seid ihr umgezogen? Ne?
2020.
Okay, dann. Also ihr habt dann gesucht. Nein, 19 habt ihr euch
19 haben wir schon angefangen. Also 19 haben wir, genau, 19 haben wir angefangen. Also ich glaube im Sommer, also ich glaube, also komplett 19 an sich, würde ich sagen, haben wir schon gesucht. Und wir hatten dann wirklich so einige, also diese eine Wohnung, weiß ich noch, in Steglitz damals, die hätten wir also fast bekommen, eine andere Person die bekommen, aber das war eine Top-Wohnung und auch die anderen waren nicht schlecht und aber die haben wir alle nicht bekommen und dann mussten wir uns damit entscheiden und dann mussten wir natürlich auch beginnen mit den Vorbereitungen, haben das dann sozusagen alles gemacht und dann kam natürlich noch Corona dazu. Es war, aber es stand, also wir haben alles schon vorher vorbereitet.
Also in den ersten Monaten von Corona umgezogen?
Ja, ja. Also wir hatten tatsächlich dann das Problem, also wir hatten also wir sind noch nie so gut durchgekommen, muss ich sagen, mit dem Auto. Wir sind dann auch sogar früher praktisch an den neuen Ort gefahren, weil wir, also wir hatten ein Umzugsunternehmen bestellt und sie hatten Termine und so weiter. Dann war aber auch klar, meine Frau war schwanger, unser Sohn war damals dann 2,5 in etwa. Und dass wir dann praktisch ja schon rüberfahren mit den wichtigsten Dingen, die wir haben, aus Berlin und wussten dann, der Umzugstermin, der kommt dann noch. Wir hätten es normalerweise so gemacht, dass wir geblieben wären bis zu dem Umzugstermin, also bis das Umzugsunternehmen da ist, dann hätten wir gemeinsam sozusagen dann noch praktisch die Zeit da verbracht, aber so sind wir dann schon vorher hierher, das war dann April 2020 müsste es gewesen sein, und ja, die Autobahn war total frei, es war nichts los auf den Raststätten, also wir haben dann überlegt, also es hieß dann auch damals, also, dass darauf geachtet wird, also so auf Kennzeichen, also wir hatten Berliner Kennzeichen und fuhren immer weiter Richtung Baden-Württemberg, dass wir da irgendwo rausgewunken werden, aber wir haben auch, es waren so wenig Autos auf der Autobahn, es war nichts los, wirklich gar nichts los und sind sehr, sehr gut durchgekommen und hatten dann sozusagen die wichtigsten Dinge schon mal hier, also insbesondere meine Frau, werdende Mutter plus unseren ersten Sohn, und dann bin ich nochmal zurück ein paar Wochen später und zu dem Umzug mit dem Zug nach Berlin gefahren und genau, dann sind wir sogar nochmal hingefahren, mit meinem Schwiegervater nochmal hingefahren, um den letzten Rest sozusagen abzuholen. Also das hat dann alles funktioniert, aber war natürlich ein bisschen komplizierter als gedacht. Aber das wusste ich nicht.
Also bei euch auf jeden Fall sind das so, dieses zweite Kind und Familie größer werden unter noch, also erschwerten Bedingungen mit Umzug. Aber es ist, ich habe oft das Gefühl, bei vielen Vätern und Eltern, mit denen ich spreche, das hat dieses, ne, das zweite Kind und dieser Werdegang, das wird mit viel mehr Logistik verbunden als, ne, beim ersten Mal diese so Neuland, was macht das mit mir als Mensch? Und beim zweiten ist es ist sehr viel Logistik dabei und es bleibt oft nicht so viel Platz für diese, auch diese Bindung und diese Zeit genießen und so ein bisschen gemeinsam als Paar. Ne, was wird jetzt die kommende Zeit? Was wird das mit uns machen? So, das ist schwer manchmal bei dem zweiten Kind so wirklich beieinander anzukommen und dabei zu bleiben und nicht nur sich in diesem ganzen Logistik zu verlieren.
Es ist auf jeden Fall schwieriger. Natürlich muss sozusagen, also das zweite Kind muss dann sozusagen immer teilen, auch mit dem ersten Kind oder mit den ersten Kindern dann bei größeren Familien. Und das ist natürlich immer so das Problem. Also das aus dem Grund ist wahrscheinlich dann auch so wichtig, dann, dass sie dann trotzdem ihren Raum bekommen und dass auch die älteren Kinder das dann irgendwie auch verstehen, dass dann sozusagen auch das jüngere Kind natürlich auch mal diesen Raum braucht, irgendwie allein mit Mama, allein mit Papa, dass sie, weil das zweite, wie der dritte oder wie auch immer Kind, das muss natürlich immer teilen, weil schon vorher jemand da war. Und das ist natürlich dann wirklich schwierig einfach. Aber ich glaube, das haben wir auch ganz gut so hinbekommen. Und ja, es gibt weiterhin die Tage, wo dann meine Frau dann wirklich dann für einen unserer Söhne da ist oder auch ich und so weiter, wo wir dann was gemeinsam unternehmen. Und das ist auch wichtig eben auch so, dass wir da immer die Zeit füreinander finden und dann auch mal, ja, einfach zu zweit was unternehmen und nicht zu viert, nicht zu dritt, sondern zu zweit. Ja. Kann auch zu dritt mal sein oder so, aber sonst, dass es dann einfach mal in einer anderen Runde ist, und das ist auch wichtig für die Kinder.
Ist auch interessant, wenn du sagst, eigentlich, es hätte auch so kommen können, dass sie in Steglitz eine Wohnung bekommen hätten, dann wärt ihr in Berlin geblieben. Jetzt seid ihr in den Süden gezogen, auch in ein kleines Dorf oder mittelgroßes Dorf, also andere Verhältnisse. wenn das nicht so unbedingt ganz also geplant war, also wie war es dann, aus der Stadt zu kommen und in eine andere Gegend, also andere Verhältnisse auf einmal zu leben als Familie?
Ja, also es ist natürlich ein großer Unterschied. Das war uns auch klar. Also wir waren ja auch schon vorher ein paar Mal hier gewesen, haben vorher lange in Freiburg gewohnt, aber Freiburg ist natürlich auch keine große Stadt. Sind dann ja direkt von Freiburg damals zu zweit noch nach Berlin gezogen. Das war natürlich schon gewaltig. Wir sind nach Neukölln dann gezogen, weil wir da sozusagen die Wohnung dann bekommen haben und waren aber gleich auch begeistert, also von der Lage und so weiter, wo wir damals wohnen. Aber Neukölln ist tatsächlich größer als Freiburg. Also das ist, ja, sind die großen Verhältnisse. Und also Freiburg ist dann wirklich, also ist schon eine Großstadt, aber ist kleiner als Neukölln. Mhm. Und dann sind wir natürlich später dann 2020 von Neukölln ein Dorf gezogen bei Freiburg, was eben deutlich kleiner ist, also was dann ein bisschen mehr als 2000 EinwohnerInnen hat. Es wächst auch, glaube ich, und es wird größer, aber...
Das war so eine Straße in Neukölln.
2000 ja, Leute. Ja, das ist also alle Kieze sind größer, ne? Also das ist unvorstellbar, also sozusagen diese Größe und dann auch sozusagen auch die Menschen natürlich, das ist natürlich dann auch so ein Thema, dass es ganz andere Menschen sind, dass du in Neukölln, ich hatte es mal gelesen damals, also sich Menschen aus 160, 170 Nationen leben, also praktisch fast die ganze Welt eigentlich in Neukölln, und das ist natürlich hier auf dem Dorf insgesamt ein bisschen anders. Und das ist erstmal ungewohnt, ne? Also auch das nächste Ungewohnte, also ist natürlich sozusagen auch sozusagen diese Familienkonstellation oder diese Familien, da gibt es natürlich viele klassische Familien. Also das heißt tatsächlich, dass der Mann arbeitet, also den Haupterwerb hat oder so, und das Geld sozusagen nach Hause bringt, und die Frau weniger arbeitet oder gar nicht arbeitet. Das heißt ja nicht, dass sie gar nicht arbeitet, natürlich macht sie Care-Arbeit, aber dass sie keinen Job hat, dem sie nachgeht. Und das ist wirklich interessant, also auch dann diese Menschen zu kennen, die dann darüber berichten und erzählen. Das kannten wir so aus Berlin nicht, also würde ich jetzt so sagen.
Aber unter euren Freunden in Berlin war, genau, es eigentlich eher normal, dass man das partnerschaftlich aufteilt.
Absolut. Ja, also absolut. Und hier hast du natürlich dann auch viele, die du einfach dann kennst über die Kita oder über die Schule, und die suchst du natürlich auch nicht aus, sondern die sind natürlich dann da mit ihren Kindern. Aber wenn du mit denen ab und zu sprichst, dann bist du doch immer wieder überrascht oder denkst dann auch so, hat die das wirklich gerade gesagt oder so? Also es gibt wirklich so Menschen, die dann sagen, ja, also ja, mein Mann arbeitet, hat einen tollen Job und so, verdient ja auch gut, und ja, ich muss dann ja nicht so viel arbeiten, und das reicht uns ja. Und also viele Dinge sind da ausgeblendet, wie Rentenarmut oder Krankheit des Mannes, früher Tod des Mannes, Scheidung, wie auch immer. Es sind ja viele Dinge, die natürlich dann dazukommen können. Also ich will das jetzt nicht irgendwie an die Wand malen, aber es kann natürlich passieren. Und es muss ja nicht für immer sein. Also wenn jetzt sozusagen eine Erkrankung ist oder so, oder sagen wir mal, das heißt sozusagen der Hauptverdiener, der Mann, fällt dann einfach mal ein paar Monate oder Jahre aus. Und das ist ja nicht so leicht zu kompensieren, dann auch mit, ich weiß nicht, Berufsunfähigkeitsrente nicht oder so. Und aber es gibt doch einige, und da würde ich immer wieder überrascht, meine Frau genauso wie ich, die dann dieses Modell fahren und Rentenarmut und sowas so gar nicht sehen und sich dann darauf verlassen und dann auch mit Argumenten wie sagen, ja, Familie geht über alles und ich bin so gern mit meinen Kindern zusammen. Und das ist dann manchmal so ein bisschen wie so ein Schlag vom Kopf, weil wir sind natürlich auch total gern mit unseren Kindern zusammen. Es ist nur so, dass das meine Frau und ich auch ganz gerne arbeiten, was jetzt auch nicht wahrscheinlich schlecht ist. Und natürlich auch daraus Kraft irgendwie schöpfen aus der Arbeit und das sozusagen auch übertragen ins Privatleben oder sozusagen auch sehr gerne die Zeit mit den Kindern verbringen, aber eben beides ganz gerne haben und das auch mal wieder merken, dass wir auch beides irgendwie brauchen. Also und das ist total wichtig, einfach so. Aber es gibt einfach Menschen, denen ist das, ja, also scheinbar nicht so wichtig, einen eigenen Job dann, also zusätzlichen eigenen Job zu haben und sich da so ein bisschen frei zu schwimmen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die Uhren ja ein bisschen langsamer gehen, ne? Also so im Vergleich zu einer Stadt, das kann auch schon Freiburg sein, ist jetzt nicht so weit entfernt, aber dass da auch schon die Uhren ein bisschen schneller gehen und dass da auch die Menschen vielleicht schon ein Stück weit emanzipierter sind. Ist jetzt einfach mal so eine Behauptung, aber ich kann es jetzt auch nicht belegen. Aber ich würde sagen, ein Stück weit auch anders denken als jetzt hier auf dem Land.
Ja. Ich habe das Gefühl, also dieses Thema Rentenarmut, Altersarmut ist, also unter Leuten, die sich mit Vereinbarkeit vielleicht beschäftigen, ist es auf jeden Fall ein Thema, und auch dieser vergeschlechtlichte Aspekt dazu. Aber im normalen Leben, also mit vielen Leuten, mit denen man sich unterhält, ist es nicht so wirklich ein Thema. Also dieses, wie wir Care-Arbeit aufteilen, Auswirkungen auf Rentner, aber das kommt vielleicht langsam ein kleines bisschen in den Medien, aber ich glaube, da ist noch ein langer Weg, bis das Bewusstsein da ist und erstmal Bewusstsein und dann die Lehren oder so daraus ziehen. So, was bedeutet das konkret für uns in unserer Situation? Sehe ich noch einen langen Weg.
Ist so weit weg, ne? Für viele ist es weit weg und nicht greifbar. Ich glaube, das ist das Problem. Aber andererseits hast du ja viele Beispiele, also wie es auch anders geht. Und die Beispiele haben wir natürlich auch hier im Ort. Also es sind dann natürlich auch Menschen, die mal woanders gewohnt haben. Also ich würde fast sagen, also es macht ja immer Sinn, mal irgendwie rauszukommen, also mal was anderes zu sehen, was zu erleben. Also nicht nur natürlich einen Urlaub, sondern einfach mal woanders hinzuziehen. Und wir hatten auch schon mal so Aussagen von Menschen gehört, die sagen, ja, ich habe mal in Freiburg gewohnt, irgendwie für 1-2 Jahre, war mir zu groß und bin wieder zurückgezogen. Also das ist natürlich auch schon so eine Erfahrung, dass Menschen sowas machen, aber noch wichtiger ist, sich noch weiter vielleicht wegzuziehen, um dann mal wirklich so eine Unabhängigkeit zu haben. Und das bringt es natürlich dann schon, also ob das jetzt im Studium ist oder weiß nicht, durch einen Job oder so, aber dass du einfach mal weiter weg bist und dass du einfach mal einfach so eine andere Ansicht hast von deiner Heimatstadt, von deinem Heimatdorf, von einfach dann mal bedenkst, okay, das ist doch hier anders und das sind andere Menschen, aber ist auch gut so und ich kann ja, wenn ich will, zurück, aber ich muss auch nicht. Und das würde ich allen natürlich empfehlen oder wünschen, dass sie einfach sozusagen diese Erfahrung machen und dann einfach mal sich trauen, einfach mal nach draußen zu gehen, woanders hinzuziehen und das mitmachen, weil ich schon das Gefühl habe, dass die Menschen, die sozusagen so auf diese klassischen Modelle setzen, Vater, Mutter, Kind, also so mal benannt, hier im Ort auch die Personen sind, die noch nie so richtig draußen waren, die noch nie so richtig woanders gelebt haben oder andere Modelle auch kennengelernt haben. Das Gefühl habe ich schon oder kann ich auch sogar belegen, dass das die Personen sind, die so ticken und so denken. Die anderen, die wirklich ein bisschen woanders gelebt haben und teilweise auch sogar in Berlin jetzt hier bei uns im Ort wohnen, sind da doch auch schon anders drauf. Und da gibt es auch die Modelle, dass das dann einfach, was vollkommen okay, was ich da gut finde, auch dass dann die Frau mehr verdient, eben auch so als der Mann. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und es dann diese Modelle gibt, dass dann der Mann mehr Care-Arbeit übernimmt als die Frau. Also da gibt's solche Modelle gibt's auch hier. Also das möchte ich auch sagen.
Meine Frau verdient mehr als ich seit einem halben Jahr. Sie ist von einer, sie ist im öffentlichen Dienst in diese Tarifstufen, ne? Also automatisch nach einer gewissen Zeit ist dann in die nächste Gehaltsklasse. Ich war so, bam, jetzt verdiene ich mehr als du. War so ein stolzer Moment. Also wir arbeiten beide 30 Stunden und das war dann, also es ist ja total normal eigentlich dann, wenn die Stunden ähnlich sind. Also und dann alles dann sich so ein bisschen ergibt daraus. Wir reden ja ziemlich positiv über Partnerschaftlichkeit und wie toll und wunderbar das ist. Es ist aber natürlich nicht immer so super toll. Manchmal ist es einfach zu viel. Also Stichwort Mental Load sieht man auch immer mehr Artikel dazu, auch ab und zu vielleicht sogar unter Vätern, dass Mental Load ein Thema ist. Fällt mir gerade kein Artikel ein, aber ja, generell kommt es immer mehr an. Wie ist es bei euch? Ist es manchmal einfach zu viel mit?
Absolut, klar. Gibt's immer wieder diese Situation, also zu viel. Ich hatte vorher auch mal meine Frau nochmal gefragt, so, wie es ist, also welche Punkte ich dann auch verbessern könnte eben auch so. Und du hast natürlich, also Mental Load hast du immer, weil du immer an Dinge denken musst. Also du musst ja immer Sachen, du hast ja irgendwie 1000 Sachen im Kopf. Also Klassiker ist, du hast gerade einen Gedanken, dann kommt ein Kind eingelaufen und sucht irgendwas oder so und braucht Hilfe, hast die Gedanken verloren. Wie oft ist das meiner Frau und mir schon passiert, dass du so denkst, also was war denn das? Und du kommst auch nicht mehr drauf. Also es ist einfach so, also irgendwann hast du das Gefühl, du hast ein Gedächtnis wie ein Sieb irgendwie, es läuft irgendwie alles raus und ist alles weg und so und dann kommt es ja irgendwann wieder, aber es ist natürlich dann schon schwierig, du musst viele Sachen managen, du musst viele Sachen regeln und irgendwann ist es natürlich dann normal, aber du musst natürlich dann sozusagen Sachen organisieren, ob es jetzt, keine Ahnung, Brote schmieren morgens ist oder so, nach dem Aufstehen, keiner steht dann gerne auf jetzt gerade, wenn du irgendwie schlecht schläfst, weil es zu heiß ist in der Nacht und alle schlecht gelaunt sind, aber dann müssen die Brote Brote müssen geschmiert werden, dann gibt es vielleicht auch mal einen anderen Wunsch als jetzt irgendwie sonst irgendwie und dann klar, Flaschen abfüllen, dass sie genug zu trinken haben, sowas, und das muss natürlich alles gemacht werden. Also du hast natürlich Dinge, die laufen natürlich so automatisch, aber dann hast du noch andere Dinge. Ach, wie war denn das jetzt, nächste Untersuchung jetzt praktisch bei der Kinderärztin, wann war die noch gleich und so, ach so, ja genau, steht im Kalender schon drin, ah, nee, steht da noch nicht im Kalender drin, müssen wir nochmal nachtragen, aber ist jetzt ziemlich, also du hast natürlich immer so Sachen und so, und ach ja, genau, zum Friseur müssten auch mal wieder, also ja, dann ein Kind möchte, ein anderes Kind möchte nicht. Das ist einfach immer so, du bist natürlich immer so am hin und her überlegen, wie geht das jetzt am besten. Im Sommer gern genommen, spontaner Besuch oder relativ spontaner Besuch von Freunden, Bekannten, die jetzt irgendwie auf Urlaub sind irgendwie oder in Urlaub fahren nach Frankreich oder zurückkommen, ja, können wir bei euch vorbeikommen, und dann ist auch wieder am Überlegen, wann passt es am besten, passt es überhaupt eigentlich, oder eigentlich willst du sie gerne sehen, aber eigentlich passt es gar nicht, weil die Sommerferien in Baden-Württemberg erst Ende des Monats beginnen und davor noch mal viel zu tun ist, weil wir jetzt gerade Pfingstferien hatten. Und also Pentelot ist natürlich ein Thema, und es ist natürlich auch klar, dass da nicht mal alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass da auch Konflikte entstehen. Aber es ist natürlich auch wichtig, dann sowas zu benennen und dann auch klar darüber zu sprechen und zu sagen, okay, also wenn ich meine Frau dann frage, natürlich, was kann ich dir abnehmen? Also genauso fragt sie natürlich, was kann ich dir irgendwie abnehmen oder so? Wie wird das irgendwie am besten? Du musst eben drüber sprechen, ne? Das ist das Entscheidende, glaube ich. Darüber zu sprechen bringt nicht zu schweigen und dann zu sagen, ja, es läuft ja alles. So ist es sicher nicht dann, ne? Also wichtig ist dann wirklich, die Dinge anzusprechen und darüber zu reden.
Habt ihr beide Zeit für sowas wie ein Hobby oder eigene Zeit, oder ist da eigentlich die freie Zeit die Zeit mit Kindern und zusammen als Familie?
Also ein bisschen freie Zeit haben wir natürlich. Also wir versuchen uns das immer mehr so freizuschaufeln. Natürlich ergeben sich so Dinge. Also meine Frau ist zum Beispiel einmal die Woche beim Yoga, irgendwie was ich denn gut finde. Ich will mal wieder richtig anfangen mit dem Laufen, was ich früher viel gemacht habe. Habe ich jetzt noch nicht geschafft. Dafür habe ich jetzt das Traineramt bei der F-Jugend beim Fußball hier im Ort. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen mal rauskommen. Da spielt jetzt natürlich zufälligerweise unser älterer Sohn auch mit. Aber das würde ich dann natürlich so... Das ergibt sich natürlich dann irgendwann, dass du dann, wenn du öfter beim Training bist, wie im vergangenen Jahr, irgendwann jemand auf dich zukommt und fragt, kannst du dir nicht vorstellen, bei dir das Training zu übernehmen? Also nicht allein, aber mit einer zweiten oder dritten Person. Und dann habe ich ja gesagt und schwuppdiwupp bist du dann dabei. Natürlich ist es dann nicht so ein richtiges Rauskommen, aber sagen wir mal, Fußball ist schon so eine Leidenschaft von mir, und dadurch ist es schon so, dass ich gebe gern Training, also ich bin gern so bei den Spielen dabei mit den Kindern. Das mache ich gerne, also da würde ich auch immer sagen, also mit den Kindern ist auch oft leichter als mit den Eltern da zu kommunizieren, aber es macht Spaß, natürlich ist es dann auch so ein bisschen so ein Rauskommen. Also Fußball würde ich wahrscheinlich auch gerne selbst mal wieder spielen, wird sich vielleicht auch mal wieder irgendwann ergeben in Zukunft, aber so habe ich wenigstens das Training und bin da auch mal ein bisschen raus und habe einfach eine Aufgabe.
Das ist auch interessant, dieses, was kann ich jetzt für mich machen, was irgendwie so ein bisschen reinpasst, also nicht das, es muss unbedingt das sein, komm was wolle, so ein bisschen Asche auf mein Haupt. Ich bin im ersten Lebensjahr unseres Sohnes auf eine Skitour gegangen. Und meine Frau war mit unserem Kind bei ihren Eltern. Und damals, also ich war vorher einige Male auf Skitour gegangen. Und ich dachte, mache ich dieses Jahr nochmal. Und bring meine Frau mit zu ihren Eltern und mache mein Ding. Und wenn ich zurückdenke jetzt, dass ich das damals gemacht habe und dachte, das wäre normal, oder also dass ich nicht bereit war, irgendwelche Kompromisse einzugehen, so, muss es jetzt Skifahren sein, kann es vielleicht irgendwas anderes sein, abends mal durch die Stadt mit dem Fahrrad, also ich glaube, diese das musste ich lernen, diese Kompromissfähigkeit und gucken, was passt gerade, was schon Spaß macht, aber irgendwie so, ja, auch so Vereinbarkeit, also dieses Vereinbarkeit auch in den Hobbys. Also Fußball als Trainer ist da bist du auf jeden Fall sehr gut dabei, das beides gleich miteinander zu denken, ja.
Ja, das verändert sich sicher auch. Es verändert sich natürlich im Alter immer auch so. Ich weiß dann auch, also es muss eben so reinpassen. Aber ich glaube schon, also es ergeben sich jetzt Möglichkeiten bei uns, jetzt bei unseren Kindern. Der eine Sohn ist jetzt 5, der andere wird bald 8. Ich glaube schon, dass sich dann Möglichkeiten ergeben und so, dass du dann einfach auch so Freiräume hast und dann sagst, okay, ich kann dann morgens zum Beispiel laufen irgendwie, weil sich das irgendwie alles immer mehr entspannt. Also unser älterer Sohn geht allein zur Schule. Das passt eben auch so. Der andere wird gebracht. Aber du hast einfach, du hast schon Möglichkeiten dann. Also genau, fällt mir noch ein, wir spielen auf der Tischtennis jetzt im Haus, sind glaube ich die einzigen, die Platte nutzen. Bei uns bei der Grundschule steht so eine Steinplatte, so eine klassische, und haben da schon öfter gespielt. Dann kamen immer auch andere vorbei und sagten, ah, ihr spielt hier Tischtennis, also sollten wir auch mal machen. Wir spielen dann an einem bestimmten Tag immer Tischtennis, weil wir ohnehin in der Nähe sind. Und dann haben wir da Schläger dabei und spielen Tischtennis. Also zu zweit, zu dritt, also ich spiele dann mit den Kindern sowas eben auch. Das sind ja auch die Sportler, also Tischtennis macht mir auch Spaß und ich finde es eben auch bei Kindern immer spannend, also ob es beim Fußball ist, beim Tischtennis, beim Handball oder bei ganz anderen Sportarten, wie schnell die vorankommen, also wie schnell die lernen und was Neues können und so weiter. Und ich hatte vor kurzem mit meinem älteren Sohn auch gespielt und dachte ich, der hat lange nicht mehr gespielt und spielte dann so, aber innerhalb kurzer Zeit hat er wieder so die Schläge rausgehauen oder hat er wieder drauf gehabt. Also Kinder sind natürlich dann da auch faszinierend, dass sie dann einfach sich wieder erinnern und auch wenn sie schon längere Zeit dann irgendwas nicht mehr gemacht haben, das trotzdem wieder können. Und das ist, glaube ich, bei Erwachsenen nicht mehr so. Manchmal gerät es in Vergessenheit, wenn du nicht die Übung hast, nicht das Training, und Kinder gehen da ganz unbedarft dran und sind dann auch schnell wieder drin, irgendwie beim Sport, aber auch wahrscheinlich bei anderen Dingen.
Mhm. Ich frage, also ich vielleicht auch was für bestimmte Zuhörende, die vielleicht jüngere Kinder haben. Also deine Kinder sind 5 und 8, glaube ich, ne? Und unsere sind 6 und 3, also werden bald 7 und 4. Und wenn wir uns gerade über Hobbys unterhalten, muss ich dann auch sagen, also in den ersten Lebensjahren von unserer Tochter, also wir beide 2 Kinder hatten, und da wäre kein Hobby drin gewesen, da wäre auch kein Podcast drin gewesen. Also es ist fast eine Art Tunnel mit den ganz, ganz kleinen Kindern, wo du mehr oder weniger fast alles auf Pause hast und quasi halt durch musst und diese Herausforderung, weiß nicht, also war es bei dir ähnlich, hattest du da auch Zeit für sowas oder war es eher mit Familie erstmal voll?
Nee, ist schon ähnlich. Also es ist ja auch gut. Also ich glaube, also das sind einfach so Lebensphasen, das verändert sich eben auch, ne? Also es sind Lebensphasen und das ist eben so eine Phase, wo du vielleicht dann, also du hast keine Ruhe, du hast jetzt gesagt Pause, das ist ja keine Ruhe in dem Sinne, dass du so eine richtige Pause hast, sondern du bist ja immer dabei und du bist ja eben immer wieder du kannst ja keine Pause nehmen in dem Sinne, ne? Du musst ja wirklich schauen, dass du klar aus Ruhephasen vielleicht mal bekommst, aber die sind natürlich anders, dass du irgendwie eine kleine Powernap machst oder so. Irgendwie schläfst, wenn du schlafen kannst oder so, weil die Nacht unruhig war mit den Kindern oder so. Und aber es verändert sich eben auch so, ne? Es verändert sich, dass du dann vielleicht ein paar Jahre sozusagen, dass die Kinder im Vordergrund sind, aber das sagen ja auch alle Menschen, ne? dass die Kinder schnell größer werden und dass du die Dinge, die dann irgendwie mal gewesen sind, denkst, ich habe jetzt schlecht geschlafen oder ich habe 2 Tage schlecht geschlafen, weil die Kinder so oder 3 Tage oder eine Woche oder so, das vergisst du ja, ne? Also wenn du Menschen dann auch sprichst, die Kinder haben, die dann schon erwachsen sind, haben wir schon ganz oft gehabt, ist ein bisschen wie bei Loriot, dass du denkst, das hat alles ohne Worte geklappt. Also Wahnsinn. Also bei diesen, also die Kinder haben sich immer, die haben immer gehört, die haben immer das gemacht, was die Eltern gesagt haben, als sie klein waren. Und das hat immer funktioniert. Also Wahnsinn. Und das bei sämtlichen Eltern, ne? Dass sie so die negativen Dinge total ausblenden und vergessen, ja. Wenn die ältere Kinder haben und dann gar nicht mehr wissen, wie war denn das, als sie kleiner waren und so. Und sagen, nee, das war einfach, also hat alles, also hat nie unruhig geschlafen, hat immer durchgeschlafen. Also durchgeschlafen ist ein Klassiker, was ja gar nicht geht, eben auch so bei Babys oder bei Säuglingen und bei kleineren Kindern eigentlich. Aber immer durchgeschlafen von Beginn an und so weiter. Mhm. Das hat geklappt.
Es gibt auch keine Fotos von den Wutanfällen oder von den Sachen, die kaputt gegangen sind. Es gibt keine Fotos. Es wird einfach nicht dokumentiert. Es gibt nur putzige Videos und Fotos, wie süß die sind. Und das ist das, was auf dem dann
gebaut Klar, wird. Also es ist auch menschlich wahrscheinlich, dann sich an die positiven Dinge zu erinnern, also jetzt immer wieder positiv, aber es ist natürlich oft auch positiv, dass du dann natürlich dann auch Dinge hinweggehst, dass die Kinder natürlich auch Energie geben und Kraft und so weiter, dass du dann natürlich dann auch ja einfach natürlich das Positive rausziehst und dann nicht nur das Negative siehst, auch wenn jetzt ein Kind irgendwie mal, wie kürzlich bei uns, war es gestern, vorgestern, im Supermarkt dann auch einen kleinen Schreikrampf bekommt, weil es irgendwas nicht bekommt und du dann versuchst irgendwie dann zu erklären, dieses praktisch dieser Comic, das ist doch ein bisschen teuer, eben auch so, nein, ich will die so haben, ich will diesen Comic haben. Ja, ich weiß, wir wissen es beide eben auch so, wir waren da sogar zu zweit gewesen mit unserem jüngeren Sohn, der wollte unbedingt diesen Comic haben und dann war die Kompromisslösung an sich, einen Comic zu nehmen, der ein bisschen preiswerter ist, wollte aber auch nicht haben und konnte mich dann doch davon überzeugen, den dann mitzunehmen, war dann auch okay und haben dann versprochen, sozusagen den anderen dann irgendwie ihm mal zu schenken, irgendwie zu einer späteren Zeit, aber den nicht da zu kaufen, sondern für einen besseren Preis woanders zu kaufen. Aber ach, das gehört ja auch dazu. Also ich meine, du siehst ja über solche Dinge, kannst ja fast drüber lachen, darfst du natürlich nicht vor den Kindern machen, aber bei solchen Situationen, also so ein Schreikrampf, also auch früher, wenn ich andere Eltern gesehen habe, so, dann auch mal, die tun mir jetzt so leid und so, aber mittlerweile denke ich auch so, kennen wir auch, kenne ich auch, geht auch vorbei. Das ist ganz normal und klassisch. Das Schlechteste ist natürlich dann irgendwie dann da irgendwie versuchen, da reinzufunken oder so, dann irgendwie zu helfen zu wollen oder so. Und das machen dann gerne auch so ältere Menschen, die dann da irgendwie dann noch irgendwie Kommentare dazu abgeben. Das ist ja das Schlimmste überhaupt. Würde ich da auch niemals machen, weil ich da denke, wir kennen das auch. Das geht auch wieder vorbei, es geht vorüber, es geht vielleicht um eine Nichtigkeit, um ein Duschgel oder um ein Comic oder so, aber für das Kind ist es natürlich in dieser Situation so wichtig und es hat sich da festgebissen und du kannst da noch nichts dran ändern. Du kannst ja nicht sagen, nee, jetzt sei mal ruhig oder hör mal auf oder nee, es geht dann immer so weiter und irgendwann ist es vorbei. Irgendwann ist es vorbei.
Was würdest du werdenden Vätern oder auch werdenden Eltern generell sagen oder empfehlen, wenn es ums Thema Partnerschaftlichkeit und diese Gleichberechtigung, Aufteilung, Care-Arbeit und bezahlte Arbeit, was wären dann die Empfehlungen, die du dann ihnen geben möchtest oder würdest?
Also für Väter oder praktisch dann auch Menschen, die das Kind nicht gebären, mehr Elternzeit nehmen. Also würde ich, wenn das sozusagen also okay ist für die Mutter natürlich, also wenn das sozusagen also auch abgesprochen ist, aber dann also ja, viel Elternzeit zu nehmen, Elternzeit sich die gut aufzuteilen, da zu sein, also gerade sozusagen die ersten Wochen, ersten Monate sind natürlich das Spannendste, natürlich auch danach ist es spannend, aber sich die Zeit zu nehmen und sich voll darauf einzulassen und ja, natürlich, also sich auch nicht so sehr zu vergleichen, vielleicht mit anderen oder so, weil es natürlich auch mal dann schnell Vergleiche gibt mit anderen Kindern oder so, das mal alles auszublenden und dann würde ich einfach aufs eigene Kind zu schauen, ja, einfach mit dem Spaß zu haben, dem was vorzulesen, also, oder ja, was vorzusingen. Also das ist ja auch relativ schnell dann zu sehen, irgendwie, woran das Kind irgendwie Spaß hat, was es gerne mag oder so. Und es dauert ja auch sehr lang und das ist natürlich auch für werdende Eltern dann immer so eine Sache, bis das Kind dann wirklich was machen kann. Also unser älterer Sohn hat das immer gesagt, ich so, der kann ja noch gar nichts oder so. Also, zu dem Jüngeren so, klar, am Anfang ist es so, dann liegt das Kind die meiste Zeit herum. Also kann sich dann irgendwann drehen und kann dann irgendwann sozusagen auch krabbeln und so weiter, wenn es das nicht überspringt und dann schon gleich geht oder aufsteht oder so, das gibt's ja auch. Natürlich ist es so, dass die Kinder natürlich am Anfang nicht viel können, die brauchen einfach einen Menschen um sich herum oder praktisch Menschen um sich herum, die sich um das Kind kümmern, aber die Zeit haben. Das ist an sich das Entscheidende. Zeit haben und das ist so wichtig eben auch, oder gestillt werden auch, wenn sie gestillt werden. Das ist sozusagen das Entscheidende, dass dann einfach ein Mensch da ist oder die Eltern da sind für das Kind. Und das würde ich ihm allen empfehlen, so viel Zeit wie möglich dann natürlich mit den Kleinen zu verbringen, weil das wirklich Spaß macht. Und das, ich würde sogar behaupten, dass da haben alle Seiten das ganze Leben lang was davon. Also dass es sozusagen so viel Kraft und Energie gibt, gerade am Anfang so viel Zeit dann da praktisch zu haben. Und das ändert auch wahrscheinlich so ein bisschen das Denken an sich eben auch so, dass dann vielleicht auch ja, also ein Job, eine Arbeit natürlich wichtig ist, auch später und so weiter, aber dann auch vielleicht zu sagen, okay, Familie ist mir vielleicht doch wichtiger und der Job muss zur Familie vielleicht auch irgendwie passen im Ausland. Und dann gibt es auch Menschen, das weiß ich auch, die dann vielleicht auch einen Job kündigen und praktisch dann wechseln, weil sie sagen, okay, das passt sozusagen nicht so zu dem Setting, was ich jetzt habe, mit Familie, mit kleinem Kind oder kleinen Kindern. Da muss ich wechseln, weil ich merke, also ich brauche eine flexible Arbeitszeit. Und das ist eben auch entscheidend, sich dann darüber vorher auch einen kleinen Kopf zu machen. Das ist natürlich nicht zu Beginn so, wenn das Kind noch nicht betreut wird, aber sobald es in der Betreuung ist, dann ob es von der Tagesmutter ist, Tagesvater oder praktisch in der Kita, dann auch zu wissen, da ist sozusagen nicht alles planbar. Es kann immer was passieren. Es kann immer irgendwie der Anruf aus der Kita kommen. Sowas hatten wir auch schon ein paar Mal. Das dann heißt, da ist ein kleiner Unfall passiert und dann musst du ihm dann da sein. Oder einer muss dann da sein. Ne? Also der Mutter, Vater oder wie gesagt, Eltern, ein Elternteil muss da sein, muss sich dann kümmern, muss dann da sein. Und das ist eben auch ganz wichtig und entscheidend. Und das ist wahrscheinlich auch bei allen so. Aber sich darauf einlassen, das ist durchaus entscheidend. Auf das neue Kind.
Und was kann vielleicht die Gesellschaft oder die Politik, Arbeitgeber, was können die anderen Akteure in der Gesellschaft machen, um es werdenden Eltern, werdenden Vätern einfacher zu machen?
Also es fängt ja mit profanen Dingen an oder so, ne? Aber so eine, also Stillen in der Öffentlichkeit, das war ein Thema, ich weiß, das ist immer wieder so ein Thema. Also in Berlin war es recht normal. Hier ist es, glaube ich, noch nicht so normal. In Freiburg wird es wahrscheinlich wieder normal, also auf dem Land und so weiter nicht. Das sind so wichtige Dinge, also einfach zu sagen, okay, das gehört eben dazu, ne? Das ist einfach so, das ist ich muss es jungen Leuten so, also oder jungen Eltern so einfach wie möglich machen, weil das natürlich sozusagen auch ein Potenzial ist, also für einen Ort, für eine Stadt, für einen Kiez, wie auch immer. Wenn die Menschen da gerne wohnen bleiben, wo sie wohnen, dann zahlen sie da, also jetzt platt gesagt, auch Steuern oder so, oder da arbeiten in der Nähe oder so. Und das ist ganz wichtig im Ausland. Das belebt auch eine Nachbarschaft. Also auch hier bei uns zum Beispiel in der Straße wohnen viele ältere Menschen. Die freuen sich auch darüber, wenn mal irgendwie sozusagen Krach. Also unsere eine Nachbarin sagt immer, also so sinngemäß, gesunde Kinder sind laut. Also das, auch wenn uns das manchmal zu laut ist und wir denken, ah, die sind ganz schön laut, unsere Kinder. Aber ältere Menschen hören vielleicht nicht mehr so gut. Aber finden es auch sehr gut, wenn sie mal wieder ein bisschen Krach haben und nicht nur irgendwie, keine Ahnung, einen Krankenwagen, der dann irgendwie um die Ecke gebogen kommt, um alten Menschen irgendwie abzuholen oder ihm Hilfe zu leisten, sondern das auch das Lebendige wahrscheinlich, dass viele ältere Menschen auch wieder haben wollen und vielleicht sich auch erinnert fühlen an ihre Kindheit oder Jugend oder als sie selbst Eltern wurden oder waren, sowas vielleicht. Ich glaube, das ist ganz wichtig eben auch so, dass junge Eltern überall unterstützt werden, wo es geht. Also es gibt ja viele, viele gute und einfache Maßnahmen, aber dass das nicht irgendwie so ein Makel, so nicht so eine Sache ist, dass es einfach so dazugehört, dass einfach Eltern sozusagen also ich habe es ja eben schon mal gesagt, also bei älteren Menschen, die dann vor langer Zeit Eltern geworden sind, dann immer sagen, ja, bei uns hat alles funktioniert, alles geklappt und so weiter, jetzt muss es bei euch auch funktionieren oder so. Das wird dann so ein bisschen so technisch gesehen oder so. Ich finde, das ist total, es kann ja bei eigenen Kindern schon total unterschiedlich sein, weil es unterschiedliche Typen sind. Da kannst du nicht sagen, ich mache das jetzt genauso wie beim ersten Kind und es ist genauso, nee, es ist ganz anders. Es ist auch vom Charakter her oft ganz anders und das ist auch ganz wichtig sozusagen, dass auch die Gesellschaft irgendwo das berücksichtigt und sagt, okay, also ein Kind kann auch laut sein. Da muss jetzt nicht sofort irgendwie jemand dann rufen, sei mal leise oder so. Du kannst ein Kind nicht steuern, du kannst nicht an- und ausmachen, sondern du musst eben auch so. Und daran sollten sich vielleicht alle erinnern, dass sie auch mal klein waren, dass sie auch vielleicht eigene Kinder mal hatten, dass sie auch mal laut waren und dass die Gesellschaft einfach ein bisschen lockerer wird und sich darauf einlässt, dass Kinder einfach dazugehören. Natürlich auch nicht alles dürfen, aber dass einfach Kinder dazugehören und ja, keine Ahnung, wenn es irgendwann Klingelstreiche sind oder so, sie es machen. Das gehört eben auch dann dazu. Das haben wahrscheinlich die meisten selbst gemacht, aber haben es dann irgendwann vergessen, dass sie das mal gemacht haben. Also ganz wichtig ist dann, sich da lockerer zu machen und einfach sich darauf einzulassen, dass Kinder dazugehören.
Ja. Und ganz konkret jetzt wollte ich dich fragen, weil du ja in diesem Feld dich sehr engagierst, also ganz gezielt also werdende Väter und werdende Eltern, die aber nicht schwanger sind. Man sieht es sie nicht an, dass sie bald Eltern werden. Und Also bei uns auf der Arbeit war einmal so ein Moment. Also ein Kollege kam rein, ich kenne ihn, er ist nicht mega eng, aber wir kennen uns. Also, hey, Matthew, wie geht's? Ich bin übrigens vorgestern Vater geworden. Und ich war so, okay, schön. Also erstmal, natürlich freue ich mich, aber ich habe Fragen. Erstens, also du bist hier. Die andere Frage war so, warum habe ich das nicht mitbekommen? Warum reden wir nicht darüber? Ich glaube, es gibt viel, also einige Antworten, also meistens, also oft hat das vielleicht mit Kunden, also wenn man, na, das ist ein bisschen ernst, aber bei denen, die in Elternzeit gehen wollen, wollen sie es vielleicht nicht so früh sagen, dass sie in Elternzeit gehen, aus Kündigungsschutzgründen. Aber in anderen Rollen, in anderen Situationen spielen ganz andere Sachen eine Rolle. Eher vielleicht gehört es nicht dazu, auf der Arbeit als Mann zu erzählen, dass man bald ein Kind bekommt. Oder also, wie können wir eine Kultur schaffen, wo man vielleicht offener damit umgeht? Oder können Arbeitgeber da eine Rolle spielen und Angebote ausdenken? Oder können wir uns gegenseitig besser unterstützen? Also können Eltern, werdende Eltern irgendwie Mentoren? Ja, hast du da Ideen?
Ja, also alle sollten irgendwie dazu stehen. Also ich finde das, also das ist ein ganz gutes Beispiel, was du genannt hast, dass das spontan gesagt wird dann von dem Vater, ich bin gerade Vater geworden. Sowas darf auch gern angekündigt werden, sowas darf auch gesagt werden. Ich glaube schon, dass dann einige so ein bisschen, also gerade bei Geburt des ersten Kindes, du bist natürlich irgendwie auch ein Stück weit vorsichtig, du hoffst natürlich, dass immer alles funktioniert, dass alles klappt, dass irgendwie das Kind gesund zur Welt kommt und so weiter. Sowas, du hast nämlich viele Gedanken, aber trotzdem ist natürlich irgendwann bei der Frau zumindest zu sehen, dass sie schwanger ist und ein Kind bekommt, aus dem man kannst du ja dann nicht verschweigen oder kannst du nicht sagen, nee, ich werde nicht Vater oder so. Also das, ich glaube, offen darüber reden macht Sinn und dann bin ich immer total dafür, dass es sozusagen nicht irgendwie so die Väter gibt, die dann vielleicht bei Insta sind oder woanders und irgendwie alles super gut funktioniert und so, sondern wichtig ist irgendwie so Role Models zu haben, also Good Practices und nicht irgendwie so Best Practice. Also bin dafür, dass einfach der normale Vater dann irgendwie sichtbar wird und nicht irgendwie der praktisch alles noch nebenbei wuppt, noch eine eigene Firma hat, ein eigenes Startup irgendwie und dann ganz viele Kinder und so weiter. Sowas gibt's ja natürlich auch bei Frauen, die das dann sozusagen dann auch gern so zeigen, aber ich glaube, das sind nicht die guten Beispiele. Also guten Beispiele sind für mich die, die vielleicht einfach leiser sind, die dann nicht so sichtbar sind, aber die gerne sichtbarer sein dürfen und einfach sagen, ich habe ein normales Leben und bin aber ganz zufrieden damit eigentlich. Bin angestellt, habe ein Kind, habe zwei Kinder, habe drei Kinder, wie auch immer und bin total zufrieden damit und lebe meinen Traum, weil ich eine Familie habe. Sowas. Also sowas in der Art irgendwie und habe vielleicht auch einen Job, der ganz gut dazu passt und bin einfach zufrieden. Zufrieden mit dem, was ich so mache und so. Und dieses Normale, das kommt mir oft zu kurz, weil natürlich ist es heutzutage so bei Social Media, dass natürlich dann besondere Dinge dann immer gezeigt werden, dass es natürlich auch mehr Leute anklicken oder dass es natürlich Clickbaiting oder so gibt, dass immer die Leute natürlich besondere Dinge dann sehen wollen, dass das eine Person besonders gut aussieht und einen besonders tollen Job und so weiter hat. Aber ich finde, es ist wichtiger, die normalen Leute zu sehen, normalen Menschen. Und da können sich Väter auch gut stärken, also gegenseitig stärken, dass sie dann, gibt es auch bundesweit mittlerweile auch Angebote, dass dann ich sag mal, Vätergesprächskreise, die heißen auch teilweise anders einfach, aber dass es dann Kreise gibt, wo dann Väter zusammenkommen und dann miteinander sprechen und dann nicht nur irgendwie jetzt über das Vatersein, sondern einfach, keine Ahnung, dann über Fußball sprechen oder Volleyball, Handball oder auch Politik oder so, da weiß ich nicht, was da passt irgendwie, aber das geht ja auch und davon gibt's immer mehr und das finde ich auch gut, dass da einfach mehr entfacht wird und angeboten wird, da sich darauf vorzubereiten, einfach, dass das kein Tabuthema ist oder so, ne? Um da wieder zurückzukommen auf das, was du sagtest, kein Tabuthema, sondern dazu zu stehen und sagen, ich werde Vater immer, ich freue mich, bin auch unsicher, also ich weiß jetzt nicht, was auf mich zukommt und muss mich jetzt drauf einlassen oder lass mich drauf ein, aber ich weiß immer auch nicht, wie das wird, ne?
Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort, also Zufriedenheit, ne? Also einfach, dass das auch wirklich so was erstrebenswert ist, so zufrieden zu sein mit dem, was man hat und nicht durch diese Vergleiche mit anderen, die auch natürlich auch ein Stück weit oft inszeniert werden oder überhaupt durch die Wahrnehmung da vielleicht zugespitzt werden oder aus der Realität nicht so ein bisschen verblendet. Ja, einfach zufrieden zu sein und mit dem, mit dem Ganzen, was alles so dazugehört. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist im Raum. Bei mir steigt die Temperatur bis nicht ins Unermessliche, aber ist schon durch diesen geschlossenen Fenstern für die Tonaufnahme ziemlich warm. Bei dir wahrscheinlich auch.
Absolut, ja.
Dann würde ich sagen, dann machen wir einfach Schluss. Vielen Dank, Jens, für das Gespräch. Ich habe auch viel gelernt und viele Ideen von dir gehört und es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank an dich. Hat mir auch Spaß gemacht und ich hoffe, ich könnte ein bisschen was teilen irgendwie von meinen Erfahrungen und so. Und es sind immer ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, das, sich darauf einlassen ist, glaube ich, das Wichtigste und dann wird das schon.
Ja, super. Na dann, herzlichen Dank.